Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 9. August 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident hofft, dass die Indonesischen Elektrofahrzeuge billiger sein können. Indonesien lädt die anderen Länder ein, ein Netzwerk für humanitären Hilfeleistungen zu bauen. Die Entwicklung der indonesischen Pharmaindustrie in den letzten 3 Jahren. Die indonesische und papua-neuguinesische Handelsdefizit über Skau erreicht 1,3 Millionen US-Dollar. Die Investitionen der Vereinigten Arabischen Emirate in Zentral-Kalimantan. Investoren aus Südkorea nehmen Mais von den Landwirten aus Nagan Raya Aceh. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft, dass Indonesien billigere Elektrofahrzeuge herstellen kann. Nach der Einweihung des neuen ASEAN-Gebäudes am Donnerstag, den 8. August in Jakarta, teilte Präsident der Presse mit, dass Indonesien die Geschäftsstrategien für die Elektrofahrzeuge entwerfen sollte, um die qualitätsfähigen Elektrofahrzeuge mit dem erreichbaren Preis produzieren zu können. Präsidenten zufolge könne Indonesien die Produktionskosten drücken, da die Rohstoffe für die Batterien der Elektrofahrzeuge in Indonesien sich befinden. Präsident sagte, der Bau der Elektrofahrzeugeindustrie mehr als 2 Jahren brauche, da einige Autounternehmen die Reaktion des Marktes auf die Elektrofahrzeuge erst beobachten möchten. Die indonesische Regierung rief die südostasiatischen Länder auf, ein Netzwerk für die humanitären Hilfeleistungen zu bilden. Dazu sollten sie die Regionalkonferenz über humanitäre Hilfe zum Thema der Ausbau der Kapazitäten für humanitären Maßnahmen in Südostasien initiieren. Die Konferenz fand am 8. und 9. August 2019 in Jakarta statt. Die Teilnehmer kamen aus 18 Ländern wie die südostasiatischen Länder, Australien und Indien. Der indonesische Vizeaußenminister Abdurrahman Muhammad Fakhir teilte am Donnerstag, den 8. August in Jakarta, nach der Eröffnung der Konferenz der Presse mit, dass das Netzwerk zwischen den Regierungsinstanzen und den Nichtregierungsorganisationen nötig sei, um die Zusammenarbeit zur Bewältigung der humanitären Hilfeleistungen vor allem in Südostasien zu stärken. Es ist zu hoffen, dass die Konferenz die Kommunikation und die Zusammenarbeit zur Bewältigung der Katastrophen in einem Land überbrücken kann. Die indonesische Pharmaindustrie entwickelt sich in den letzten 3 Jahren sehr rasch, nachdem Präsident Joko Widodo eine Anweisung über die Beschleunigung der indonesischen Pharmaindustrie erlassen hat. Dies teilte die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk am Donnerstag, den 8. August in Karawang Barat, der Provinz West Java, während der Grundsteinlegung von einer Pharmafabrik der Presse mit. Diese Fabrik wird die Rohstoffe für die Krebs- und Hepatitis-Medikamente herstellen. Ministerin Nila Muluk erklärte weiter, das indonesische Gesundheitsministerium habe die Regulierung Nummer 17 von 2017 über die Aktionplanung zur Entwicklung der Pharma- und Gesundheitsgeräteindustrie herausgegeben. Die Regulierung des Gesundheitsministers ist ein Grund für die Regierung und den Privatsektor, um die Industrie der Medikamente-Rohstoffe zu entwickeln und die Abhängigkeit Indonesiens von importierten Medikamente-Rohstoffen zu reduzieren. Das Zollamt von Jayapura erhielt die Devisen in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar, die von dem Export nach Papua-Neuguinea über die Grenzübergangsstelle in Skau hervorgebracht werden. Der Leiter des Zollamtes Jayapuras, Nazwar, teilte am Donnerstag, den 8. August, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Devisen aus 519 Exportdokumenten von verschiedenen Produkten kommen, die über die Grenzübergangsstelle in Skau nach Papua-Neuguinea exportiert wurden. Die exportierten Produkte sind unter anderem die Lebensmittelartikel, die Nahrung, die Bestandteile, die Elektrogeräte und die Baumaterialien. Die Papua-Neuguineischen Bürger kaufen gern in Jayapura verschiedene Produkte ein, die sie von Jayapura nach Papua-Neuguinea selbst mitbringen. Die Vereinigten Arabischen Emirate entsenden eine Delegation in die Provinz Zentral Kalimantan, um eine Gegend zur Umsetzung ihres Investitionsplanes zu besichtigen. Der Sekretär der Provinzregierung von Zentral Kalimantan, Fahrizal Fitri, sagte in Palangkaraya, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in Zentral Kalimantan vor allem im Landwirtschaftsbereich, wie unter anderem in der Entwicklung der Nahrungsmittelpflanzen von Reis, Mais und Obst investieren. Sie interessierten sich auch dafür, die Naga-Drachenfrucht im Dorf Kalampangan zu entwickeln. Die Investoren aus Südkorea sind bereit, Mais der Landwirte aus dem Bezirk Nagan Raya in der Provinz Aceh aufzunehmen, um es in Irland zu exportieren. Das sagte der Direktor des Unternehmens PT Golden Daru Utama, Sim Yung Hee, der Presse in Sukamakmue, Aceh. Um dieses Programm erfolgreich zu realisieren, hat das Landwirtschaft und Zuchtamt des Bezirkes Nagan Raya den Landwirten Maissamen gewährt, um die Pflanzung von Reis zu ersetzen. Der Bezirksleiter von Nagan Raya, HM Jamin Idham, gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit mit den südkoreanischen Investoren das Einkommen der dortigen Bevölkerung, vor allem das der Landwirte, steigern werde. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.098,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.363,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.201,30 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Voice of Indonesia wird das Voice Internationale Quiz 2019 durchführen.
das im Juni beginnt. Hören Sie unsere Sendung auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz oder besuchen Sie unsere Website auf www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Wird der Indien-Pakistan-Kashmir-Konflikt enden? Gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, Kashmir, eine Region an der Grenze zwischen Indien und Pakistan, ist wieder seit einiger Zeit in Aufruhr gewesen. Das Gebiet, das für seine Schönheit und kühle Luft bekannt ist, wird von indischen Touristen langsam verlassen, da sie der Konflikt zwischen den beiden Ländern, Indien und Pakistan, weiter ereignet. Am Mittwoch, den 7. August, brachte die pakistanische Regierung zum Ausdruck, dass sie diplomatische Beziehungen zu Indien angesichts des anhaltenden Konflikts in Kashmir verringern werde. Sie sagte, dass sie den indischen Hochkommissionär als eine Form der Enttäuschung ausweisen werde. Indien hat aber noch keine Erklärung zur Erhaltung Pakistans abgegeben. Es ist aufregend, dass Pakistan dieses Thema dem UN-Sicherheitsrat vorlegen werde. Beide Länder haben sogar sich gegenseitig drohen, um ihre eigenen Atomwaffen einzusetzen. Wie bekannt hat der Konflikt sich zwischen Indien und Pakistan mehr als 7 Jahrzehnte lang ereignet, um das Gebiet von Kashmir zu erobern.
Der Konflikt von Kashmir ist der Effekt der Spaltung zwischen Indien und Pakistan. Nachdem Großbritannien im Jahr 1947 Indien verließ, wurde das Land in zwei Teile geteilt. Die Mehrheit der Hindus bildete den indischen Staat und Muslime gründeten Pakistan mit ihren jeweiligen Territorien. Aber die Ursache von UNRWA seit der vergangenen Wochen sei, dass indische Sicherheitskräfte einen Bericht über Angriffsdrohungen von in Pakistan versteckten militanten Gruppen erhalten haben. Pakistan hat aber den Bericht dementiert. Die Warnung hat aber verursacht, dass Touristen, Pilger und Arbeiter Kashmir seit letzter Woche verlassen haben. Die indische Regierung hat sogar das Gesetz 370, das den Status eines Sondergebiets für Kashmir und Jammu gibt, aufgehoben. Aufgrund des Gesetzes wird der Teil Kashmirs erlaubt, um Gesetze unabhängig zu entwerfen. Die pakistanische Regierung verurteilt den indischen Schritt, den Status der privilegierten Sondergebiets von Kashmir aufzuheben. Sie brachte zum Ausdruck, dass sie sich darum bemühen werden, die indische Entscheidung zu bekämpfen. Obwohl Indien und Pakistan Nachbarn sind, haben aber sie immer den Konflikt in Kashmir. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien wird Kashmir zu zwei Gebieten für Indien und Pakistan unterteilt. Die beiden Länder kämpften dann für das gesamte Gebiet von Kashmir. Egal wie die internationale Gemeinschaft auf den Konflikt beider Länder, der schon Jahrzehnte andauert und hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind, reagiert, müssen die Vereinten Nationen dem Konflikt von Indien, Kashmir und Pakistan eine besondere Aufmerksamkeit schenken, um die beste Lösung zwischen Indien und Pakistan zu unternehmen. Der Konflikt ist eine wichtige Lehre über die Bedeutung der zwei Nachbarländer und wie ein souveräner Staat. Hoffentlich könnte dieser Konflikt bald beenden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit 9. August 1919, dem Anglo-Iranischen Vertrag. Der Anglo-Iranische Vertrag von 1919 wurde am 9. August 1919 von Vertretern der britischen und iranischen Regierung unterzeichnet. Der Vertrag sollte die Grundlage der Beziehungen zwischen dem Iran und dem Vereinigten Königreich neu regeln. Der Vertrag kam auf Initiative des britischen Außenministers Lord Curzon zustande. Der Architekt dieses Vertrages war Lord Curzon, der die Absicht verfolgte, Britisch-Indien sowie den Seeweg dorthin über den Suezkanal durch eine Kette von Satellitenstaaten, die vom Mittelmeer bis nach Indien reichen, zu sichern. Iran kam hierbei eine Schlüsselrolle zu, die nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches neu geschaffenen Mandatsgebiete Palästina und Mesopotamien befanden sich unter direkter britischer Kontrolle. Einzig Iran war noch weitgehend unabhängig und hätte zum Problem werden können. Hinzu kam, dass der 1907 mit Russland geschlossenen Vertrag von St. Petersburg zur Sicherung der wirtschaftlichen Interessen der Briten im Iran nach dem Zusammenbruch des zaristischen Russlands hinfällig geworden war. Der Anglo-Iranische Vertrag von 1919 wurde dem iranischen Parlament nicht zur Bestätigung vorgelegt werden. Das Abkommen war hinfällig geworden. Wir kommen zum 9. August 1945, der Atombombenabwurf auf Nagasaki. 3 Tage nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima bombardierten die USA am 9. August 1919 die japanische Stadt Nagasaki auf dem Befehl des US-Präsidenten Harry Truman. Etwa 80% der Bevölkerung wohnten 2000 Meter oder weniger vom Bodennullpunkt entfernt. Im Innenstadtbereich starben sofort etwa 22.000 Menschen, weitere 39.000 starben innerhalb der nächsten 4 Monate. Andere schätzen 70.000 bis 80.000 Tote. Die Zahl der Verletzten in Nagasaki betrug 74.909 Personen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Loslösung Singapurs von Malaysia am 9. August 1965. Im Jahre 1819 wurde Singapur von den Herren von Johor, Malaysia, an die British Ostindische Company übergeben. Am 15. Februar 1942 wurde Singapur von Japan besetzt. Als Japan sie im Jahre 1945 den Alliierten ergab, kam Japan aus Singapur und das Land kehrte in die britische Kolonie zurück. Im Jahr 1963, mit der Gründung der Föderation von Malaysia, wurde Singapur Teil der Föderation. Am 9. August 1965 trennte sich Singapur jedoch von Malaysia und erlangte offiziell die Souveränität. Yusof bin Ishak wurde als Präsident vereidigt und Lee Kuan Yew war der erste Premierminister der Republik Singapur. Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Das war das Lied mit dem Titel Menjadi Indonesia, Indonesian Zine, gesungen von Efek Rumah Kaca. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unserer Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema das indonesische Landwirtschaftsministerium exportiert landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 1,1 Trillionen Rupiah. Der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman weihte am 6. August den Export der landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit 10,5 Tausend Tonnen im Wert von 1,1 Trillionen Rupiah im Hafen von Tanjung Priok ein. Die Exportwaren umfassen 80 landwirtschaftliche Erzeugnisse wie unter anderem Baumwolle, Mangustan, Salak, Mangus, Kakaopulver, Schwalbennester und Adelholz, welche über den Hafen von Tanjung Priok und den Flughafen Soekarno-Hatta geliefert werden. Der Landwirtschaftsminister sagte dazu, dass der Export erweitert werde, da dies zur Verpflichtung der Regierung gehöre. Laut ihm stiegen die landwirtschaftliche Exportleistung um 100% und die Investitionen in den letzten 5 Jahren um 110%. Vor 5 Jahren betrug der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse etwa 300.000 Tonnen pro Jahr. Zurzeit erreiche er 2,4 Millionen Tonnen. Der Schlüssel des Erfolgs in der Steigerung des landwirtschaftlichen Exportes werde durch den Erfolg in der Änderung des Systems hervorgerufen. Das Landwirtschaftsministerium wendet nämlich nun für die Bearbeitung der Anträge und der Dokumente das integrierte Online-System, um den Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit einem elektronischen Zertifikat, dem ECET, und die Anwendung der Landkarte des Exporters der landwirtschaftlichen Erzeugnisse Indonesien zu betreiben. Laut Amran Sulaiman werde die Steigerung des Exporters in der Digital Era 4.0 von der Regierung durch eine Verbesserung der Bedingungen in allen Bereichen unterstützt. Dafür habe er die Quarantänebehörde als Diener der Exporteure hinzugezogen. Der Minister fügte hinzu, dass Landwirtschaftsministerium fördere auch die junge Generation, sich mit landwirtschaftlichen Geschäften zu beschäftigen. Der Sekretär der Landwirtschaftlichen Quarantänebehörde des indonesischen Landwirtschaftsministeriums, Arifin Tasrif, sagte, um den Export landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu fördern, führe diese Behörde verschiedene Programme und Innovationen, wie unter anderem das genannte Agro-Gemilang-Programm, eine Förderung des Exports durch die Millenniumsgeneration durch. Dies sei eine Maßnahme, um neue Exporteure auf den landwirtschaftlichen Sektor zu finden. Das war unser Indonesien.
Tinggalkan aku sendiri.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Daswar Daslit Mitem Titel Takkan Pernah Mati, Nimal Sterben. Von Mita Lestari, Zizino by Uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Das Internationale Maskenfestival fand kürzlich in der Stadt Solo, Zentraljava, statt. Es ist das schriftliche Festival mit dem Konzept der Aufführung der Maskenkunst und des Maskenhandwerkers. Dabei wurden einige Attraktionen vorgeführt, wie unter anderem der Tanztopeng Lusari. Diese wurde vom Kunstatelier Sanggar Purwa Kencana vorgeführt. Andere Tänze, die dabei vorgeführt wurden, sind der Bapang, der Topeng von Wanda und der Fragment. Ibu Cuhara der Tanz Topeng Lausari der Losar Masken Tanz wurde etwa vor 500 Jahren von Panembahan Lausari oder dem Prinz Angkawijaya geschaffen. Die Vorführung dieses Tanzes sollte anfangs dazu beitragen, den Islam zu verbreiten. Bei der Vorführung stellt der Tanz Topeng Lausari die Geschichte Panji dar. Er ist anders als andere Topeng-Tänze im Gebiet Cirebon, Westjava, die die menschliche Entwicklung in den Vordergrund stellen und einen philosophischen Wert darstellen. Liebe Zuhörer, der Tanz Topeng Lusari hat drei charakteristische Bewegungen: Galion, Pasang Naga Seser und Gantung Kaki. Die Galion und Pasang Naga Seser ähneln der Kathakali-Haltung in Indien. Die Bewegung Sikap Gantung Kaki ist ähnlich dem Fuß der Statue von Lord Shiva, also genannter König Nataraja aus Indien. In dieser Bewegung müssen die Tänzer die Fußfläche nach der linken und rechten Seite zeigen. Der Tanz Topeng Lusari ist wie bei den Maskentänzen andere Gegenden auf einem Kasten, der auf die Bühne gelegt wird. Man glaubt, dass der Kasten eine übernatürliche Kraft für die Tänzer hat und es gibt eine Korrelation der Bewegung mit den Einrichtungen auf der Bühne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Tanz Topeng Lusari, den Losari Maskentanz. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak bersenangmu, manjamu, terus saja buat aku
Just what does lead me to title impresi oder Eindruck? Vorgetragen von Rafael Tan. Sie sind bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über die IT Student Innovation, die Gold in Seoul gewonnen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Studenten des 10. November Institute of Technology oder ITS zeigten ihr exzellentes Können auf der Weltbühne. Dieses Mal gewann eine Gruppe von ihnen Ende Juli in der Frage der Entwicklung von Farbabfallbehandlungstechnologie in der Umwelt. Eine Goldmedaille bei der WIKO Veranstaltung oder World Invention Creativity Olympic in Seoul, Südkorea. Eine Gruppe von Studentinnen der Fakultät für Naturwissenschaften, der Fakultät für Chemie ITS forschte und entwickelte Technologien für die Verarbeitung von Abfallabstoffen. Das ITS-Team verwendete Zuckerrohrabgase aus Zuckerrohrreisabfallen, die häufig am Straßenrand vorkommen. Sie erhitzten den Zuckerrohrbeutel und aktivierten ihn mit Phosphorsäure zu Aktivkohle. Diese wurde dann als Absorber für Abfallfarbstoffe verwendet, sagte Stella Jovita, Dicur Tim Leiterin Ernan Urde. Laut Stella Urde, die von ihrem Team entwickelte Technologie seit letztem Jahr erforscht. Sie erklärte auch, dass es während des Forschungsprozesses nicht viele Hindernisse gegeben habe. Das liege daran, dass das Thema dieser Forschung üblicherweise im Fachbereich Chemie behandelt werde. Liebe Hörerinnen und Hörer, die WIKO Veranstaltung ist eine wissenschaftliche Olympiade, die von der Korea University Invention Association oder KUIA organisiert wurde. Sie ist ein Festival der Kreativität und neuer technologischer Innovationen, die für die Welt nützlich sind. Dieses Jahr nahmen mehr als 1000 Menschen aus 20 Ländern weltweit an der Veranstaltung teil. Die Studentin aus Blitar zeigte sich stolz, nachdem sie bei dieser Veranstaltung eine Goldmedaille und eine Sonderauszeichnung erhalten hatte. Sie hatte nicht damit gerechnet, diese Goldmedaille bei diesem Event zu erhalten, da sie viele andere Teams mit sehr guten und kreativen Prototypen aus verschiedenen Ländern sah. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
jadi masih salah langkahku. Meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu dirimu. Ku bertahan, haruskah ku akhiri? Aku tak tahu apakah nyata ataukah statusku tak jelas. Meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu dirimu. Ku bertahan, haruskah ku akhiri? Aku tak tahu apakah nyata ataukah prasangka. Tak mungkin ku hindari. Sanggupkah aku terus melangkah atau ku pergi saja?
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, dieses Mal präsentiere ich ein Lied aus Zentraljava mit dem Titel Sue Ora Jamu. Das Lied wurde von R.C. Harjo Subroto komponiert und wurde von einer indonesischen Kroncongmeisterin aus Zentraljava, Waljina, populär gemacht. Dieses Lied erzählt von der Geschichte des Wiedertreffens von einer Frau und einem Mann. Das Lied wird in verschiedenen Lyrics-Versionen, aber es verliert wahre Bedeutung nicht. Das Lied, deren Lyrics sehr einfach ist zu verstehen, verwendet den Grund des Gedichtes in seinem Lyrik. Liebe Hörer, Freunde, das ist Waljina mit Sue Ora Jamu. Viel Spaß dabei!
Voice of Indonesia.
Hörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.